Thank you. Bitte.
Ich habe vorhin schon gefragt, wenn du jetzt in unsere Gemeinde kämst als Pastor und du würdest sehen, es hat nicht diese missionarischen Strukturen, was wäre so dein erster Schritt oder dein ersten Schritt?
Ja, ich würde Ihnen sagen, ihr könnt nicht im wirklichen Sinne des Wortes im biblischen Sinne des Wortes missionarisch sein, wenn ihr eine Struktur von Einzelchristen habt. Und das haben die meisten Gemeinden. Die meisten Gemeinden bestehen aus Einzelchristen, Wir haben ein paar Hauskreise. Und dieses Denken in Einzelchristen, in ein Einzelchristentum, ist kein biblisches Denken. Wir haben Gemeindeleitungen, das sind gar keine Leitungen. Das sind Verwaltungen. Leiten kann man immer nur eine Gruppe. Und zwar immer nur eine kleine Gruppe. Und wir müssten das Leiten von dem lernen, der beste Leiter der Weltgeschichte war. Das war der Herr Jesus. Und der hat sich nicht mehr als 12 zugetraut. Warum nicht 150? Herr Jesus. Dann hättest du gleich 150 rausschicken können. Mann, muss man dir denn alles sagen? Nein, die konnte er prägen. Die konnte er prägen. Und die hat er so geprägt, dass sie wieder in der Lage waren, andere zu prägen, wie sie geprägt worden waren. Das ist die einzige Weise. Ja, und dann kam die konstantinische Wende. Und aus den kleinen Gruppen, aus den kleinen Hausgemeinden, hört euch mal die Worte an. Einer trage des anderen Last. In einer normalen freikirchlichen Gemeinde von 150 geht das gar nicht. Ja? Das geht immer nur, es setzt immer die kleine Zahl voraus. Das geht gar nicht. Ja? Dieses Einzelchristentum gibt's gar nicht. Also meinen Daumen, den hast du immer nur zusammen mit diesem ganzen Team. Meine rechte Hand ist ein Team. Ja? Meine rechte Hand ist ein Team. Und mein Zeigefinger kommt nur zu seiner Identität innerhalb dieses Teams. Anders geht's gar nicht, ja. Also in unseren Gemeinden sind die Finger aber alle einzeln, ja. Auch in freikirchlichen Gemeinden habe ich das oft gesehen. So ein Einzelchristentum, man geht Sonntag zum Gottesdienst und noch Mittwoch zur Bibelstunde und das ist es dann. Es ist aber nicht organisch miteinander verknüpft, vernetzt. Ja, das ist also keine organische Struktur. Und wenn jetzt die Finger alle einzeln sind, es tut mir leid, es ist ein schreckliches Bild, aber dann sind das alles Leichenteile. Unsere Gemeinden bestehen von der Missio Dei her gesehen, aus Leichenteilen. Und der ganze Leib von der Missio Dei gesehen, ist ein Leichnam. Aber keiner merkt es, keiner weiß es. Wisst ihr, warum das keiner merkt? Tote wissen nicht, dass sie tot sind. Ist so. Tote wissen nicht, dass sie tot sind. Ja. So. Es müsste also passieren, dass sie alle, das habe ich jetzt, weil ich es gesehen habe. Wir haben damals von der AGA, das ist das Einzige, was ich wirklich gut finde an der AGA, wir haben ein paar Weltreisen gemacht zu Missionsgemeinden, zu Erweckungsgemeinden, wo Erweckungen waren. Ja? Und da haben wir das gesehen. Wir waren auch in dieser Riesengemeinde da in Südkorea, da vom Yongi-Zo. Und da habe ich gemerkt, wir waren auch in Südamerika, und auch in eine große Gemeinde haben wir auch in Bangkok gesehen und so weiter. Und das Geheimnis, auch so in Amerika, das Geheimnis der großen Gemeinden, das Geheimnis der Megagemeinden ist die kleine Zahl. Die sind alle in kleinen Zellgruppen. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Und diese Zellgruppen kommen nicht nur zusammen, wie unsere Hauskreise Bibel lesen, beten und Gemeinschaft haben und wieder nach Hause gehen. Und das 10 oder 20 Jahre. Nein, nein, nein. Das sind missionarische Gruppen. Aber sie sind insofern missionarisch, dass sie auch den ersten Artikel einbeziehen. Also die ganz natürlichen Dinge. Ich war in Korea in einer Hausgemeinde, die hatten sich ganz spezialisiert auf eine ganz irdische Aufgabe. Sie reparierten Fahrräder für Heiden. Nicht? Also nahmen Kontakte auf und so weiter und halfen denen, die kaputten Räder wieder heile machen. Eine andere renovierte die kleinen Buden, in denen sie lebten oder so. Und bei Willow Creek habe ich dasselbe später auch erlebt. Ja? Da habe ich also einen Hauskreis kennengelernt, einen Männerkreis. Ja, das Spezifische an dem Männerkreis, was ist denn das Spezifische an euch? Wir würden sagen, ja, Bibel lesen und beten, nichts da. Rasen melden. Die melden Rasen für die Heiden. So, und für alle Leute, die das nicht mehr konnten, ne, melden die Rasen. Und dann fragen sie, ja, mal, warum macht er das denn und so, wer seid ihr denn, ja und so, ja, komm doch mal mit. Ja, also, ja, man kann nicht mehr so, aber man kann ja meinen Sohn mal fragen, kommt der Sohn mit, dann kriegt die Gemeinde. Und der staunt ja selber, der heidnische Sohn, der staunt ja, dass da Leute sind, die in dem Fall den Rasen mähen. Also, eine ganz seltsame Geschichte, da wird auf einmal das Evangelium ganz praktisch gelebt. Erster Artikel, ja, so. Und wir müssen wegkommen vom Einzelchristentum. Wir müssten sie geradezu bitten, wer von euch kann etwas Praktisches, ganz Besonderes. Ja? Ich kann es dir mal ganz praktisch sagen, ich habe darüber jetzt mal kürzlich geredet, in einer FEG im Spital, an der Drau da bei uns in Österreich, so 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, und habe ihnen den Epheserbrief ausgelegt. Und da ist ja, mir das deutlich geworden, mehr und mehr habe mich erinnert nochmal, wie ich das da in diesen lebendigen Gemeinden gesehen und erlebt habe. Und auf einmal ist das da eingeschlagen, ich hätte fast gedacht, so ein bisschen wie die Bomben. Ja. Da waren einige und haben gesagt, das ist es. Ja, das wollen wir tun. Und dann haben sich, wie das so ist, die Männer sehr zurückgehalten. Die Frau muss da ja schweigen in der Gemeinde, dann machen die ihren Mund eben da auf, wo sie dürfen, so, nicht? Und dann haben sich die Frauen zusammengerottet. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt Frauenkreise auf. Ja? Und der erste Kreis hat jetzt begonnen, der hat mir das gerade ganz begeistert erzählt. Die Leiterinnen, die sind jetzt schon fünf, nicht? Und sie kommen zusammen und lesen eine Andacht von Joyce Meyer. Ne? Eine Andacht von Joyce. Und haben schon drei in dieser Gruppe, die von nichts eine Ahnung haben. Und sagen, das ist aber interessant. So, und dann machen sie Handarbeit. Ne? So kleine Kissen mit Kräuter drin. Und so, ne? Und so. Jetzt werden die nicht eingeladen in eine Bibelstunde, sondern in einen Handarbeitskreis. Und diese Frauen, die das jetzt begonnen haben, die haben jetzt schon einen Flyer gemacht und haben gesagt, überall gehen wir jetzt hin, wo irgendwie Leute sind, die den Jesus lieb haben, und die wollen wir begeistern, dass sie Leiter werden. Und dann haben wir gesagt, und dann gehen wir jetzt, das sind Fragen, muss ich mir vorstellen, da gehen wir jetzt auch zum evangelischen Superintendenten und werden ihm das sagen, wir wollen das gerne in seiner Gemeinde mal anbieten und so, und dann sagen wir, wir wollen einen Kärntenweide-Bewegung machen. Dazu sind die Frauen von heute, ne? Kärntenweide-Bewegung und einen Termin beim katholischen Bischof haben wir auch. So, jetzt fallt ihr natürlich alle auf den Rücken, das geht nicht, die mit ihrer Maria da und so. Ich weiß, das ist alles schrecklich. Das kümmert die nicht. Wenn du nur eines willst, dass Menschen ewig gerettet werden und dass sie ihre Rettung leben, dann spielt das nicht mehr die Rolle. Und bei denen, die wirklich zum Glauben kommen, ich habe ja vorhin schon gesagt, Maria kommt sozusagen. Ich habe es erlebt. Ich habe viel mit Katholiken in Österreich zusammengearbeitet. Die größten Evangelisationen meines Lebens habe ich in Österreich gehabt. Nicht in Deutschland, das ist ja ein viel größeres Land. In Österreich gehabt. Wenn evangelische Gemeinden zusammen mit den Katholiken evangelisiert haben, ja, das waren alles die furchtbaren Katholiken, die mariengläubig waren, die glaubten an Ablässe und alles so ein Mist. Das ist nicht mein Thema. Ja, das muss Gott dann irgendwie lenken oder so. Ich habe da evangelisiert.
bei uns selber in unserem Ort, wo ich wohne, das fing an, beim ersten Abend, wir hatten eine große Sporthalle mit 1000 Leuten an, hörte mit 4000 Leuten auf. Und nachher haben die Leute gesagt, diese Evangelisation hat nicht nur viele Menschen zu Jesus geführt, die hat unsere Gegend verändert. Die können wieder miteinander umgehen. Ja? Es war früher verboten, bei den Katholiken überhaupt die Bibel zu lesen. Und wir haben Ältere gesagt, die sind noch so gelehrt worden, dass sie immer dachten, Evangelisten, die hätten so kleine Hörner. Und sie haben echt geglaubt, alles sowas. Und plötzlich hat sich da so viel getan, rein menschlich. Aber ich war da noch nicht so weit zu sagen, lasst uns doch diese kleinen Gruppen machen. Und was ich da jetzt in Kärnten erlebe, es ist im Anfangsstadium. Aber die sind sowas von innerlich gepackt, dass sie merken, und eine Frau in dieser FEG-Gemeinde ist, die ist Töpferin. Sie dachte jetzt noch nicht, ich mache das. Sie hat mir nur gesagt, Klaus, ich bin sehr am Ringen, ob ich das noch kann oder so, ja. Aber solche Leute, ja, Töpferkurse, Handwerkerkurse und so, ja. Ich will das mal festmachen, ich bin, also 12 Jahre alt war meine Mutter gestorben, von meinem Vater weiß ich nichts. Und dann bin ich zu meinem Onkel gekommen. Mein Onkel war ein Handwerker, total gottlos. Als ich dann Christ wurde, da war wirklich bei uns großer Zoff, das kann ich euch sagen. Das passt nicht zu uns. Verrat an der Sippe. Solche Dinge. Mein Onkel war Handwerker. Ich habe alles versucht, ihm doch mal dann was von Jesus zu sagen. Da prallte ab. Aber wenn jemand aus seiner Gemeinde gekommen wäre und hätte gesagt, Ewald, du bist ein guter Klempner. Wir brauchen in unserer Handwerkergruppe einen Klempner. Ja. Könntest du nicht mitmachen? Ich sage dir, der wäre hingeschmolzen. Und dann hätte er sich auch eine andere von Wilhelm Busch durchaus auch mal gefallen lassen. Und dann wächst das langsam zusammen. Da hätten sie ihn vielleicht das erste Mal, überhaupt das erste Mal in seinem Leben, nach seiner Konfirmation, in die Kirche gekriegt. Und wenn es dann noch eine Gemeinde gewesen wäre, die eine einigermaßen menschliche Atmosphäre hat, ja, man jede Wette, der wäre noch gerettet worden. Aber die Kirche war nicht in der Lage. Ja, war nicht in der Lage. Also das gelebte Leben, das ist eigentlich der Punkt dann. Ja. Vielleicht war ich eben, ein Bruder haben wir das schon so signalisiert, etwas zu einseitig. Ich habe nicht von Evangelisation gesprochen, ich habe von Sendung gesprochen. Ich meine die Sendung. Und die Sendung umfasst das gesamte geistliche Leben, inklusive Heiligung und alles. Ja, das ist das. All diese Dinge sind ja von der Sendung umfasst. Die Evangelisten sind nur eine Gabe. Und ich will es nochmal sagen, ich habe eine Homepage gesehen, eine freikirchliche Gemeinde, irgendwo im Internet, in Deutschland sind die. Jeder Christ ein Evangelist. Das ist absolut daneben. Ja. Was macht jetzt das arme Schwein der Seelsorge? Ja? Der muss ja evangelisieren. Ne? Der wird wirklich, der wird passiv. Nein, das ist einfach nicht wahr. Aber jeder Christ ein Missionar. Unter der Sendung. Es muss einem Seelsorger klar sein, dass es für ihn heißt, dass er uns am Sendung verfügt. Ja? Und einem Lehrer auch. Ein theologischer Lehrer muss das auch klar sein. Also, diese Dinge meine ich. Ein Missionar. Die Willow-Krieg hat ja im Laufe seiner Geschichte seine Philosophie geändert. Wisst ihr das eigentlich? Brauche ich meine Brille? Eben hatte ich noch. Habe ich auch noch eine? Ja, ich habe meistens immer zwei. Also, Willow Creek hat seine Philosophie geändert. Eins haben sie gesagt, Willow wollte eins, Heiden sollen Christen werden. Das wollten sie. Also Nachfolger. Und dann haben sie gesagt, Heiden sollen Missionare werden. Nicht Evangelisten, Missionare. Heiden sollen Christen werden
Aber nicht so dieses Christentum, das sich jetzt selbst genügt. Sie sollen sich auch wieder unter der Sendung, unter der Missio Dei verstehen. Also ich habe zwei, als Evangelist habe ich den Schwerpunkt Evangelisation und gleichzeitig habe ich den Schwerpunkt Nachfolge. Meine Frau und ich, wir arbeiten jetzt sehr fieberhaft, würde ich fast sagen, an einem 18-Monate-Kursus, den nennen wir TIP, T-I-P, Theory into Praxis. Dass die Dinge jetzt endlich mal in der Praxis überführt werden. Und in diesem Kurs, da haben wir so verschiedene Themen. Der erste ist, was ein großer Mangel ist unter Christen, was es heißt, vom Neuen Testament her, Wertschätzer zu sein. Das ist so ein tiefes Thema. Das würde so viel bedeuten für die Atmosphäre in unseren Gemeinden. Da seid ihr besser, weit besser in den Freikirchen als in den Landeskirchen. Ja? Wenn ich als Fremder in einen landeskirchlichen Gottesdienst komme, spricht mich keiner an, ich gehe einsam rein und komme einsam raus. Bei Freikirchen erlebe ich das ab und zu anders. Nicht immer. Ja. Bei den amerikanischen Christen, wenn ich da fremd reinging, allein, kam ich gar nicht raus, ohne eine Einladung zum Mittagessen zu haben. Oh, sind Sie hier neu, haben wir noch nie gesehen. Ja, wunderbar, wo kommen Sie her? Austria, oh ja. Oh, do you have time? Nicht, why don't you come to our lunch? Und so, nicht so. Dann die Amis. Das haben die in der Gene inzwischen. Wenn die ein fremdes Gesicht sehen, können die gar nicht anders, als den anzureden. Ja, so. Und das ist eigentlich dieses. Aber nochmal die Struktur. Wir haben eine Struktur Einzelchristen. Willow hat das nicht. Willow hat viele Kreise. Das sind aber keine Hauskreise in unserem Sinne. Könnt ihr gar nicht denken. Ein Hauskreis, der nur Austausch macht. Ja? Ich war kürzlich mal, über den Jahreswechsel beim CVJM Bayern. Silvesterfreizeit, 250 Mitarbeiter. Nun hatte ich das Glück, dass ich nicht sofort rankam. Vor mir war ein anderer Referent, Wolfram Kopfermann. Habt ihr mal von dem gehört? Wolfram Kopfermann. So, den hatten wir erst eingeladen. So, nun konnte ich dem mal zuhören. Der ist schwer krank. Der hat Parkinson. Ich habe mich gewundert, wie der als Parkinson-Kranker noch so reden konnte. Das war ganz enorm. So, und ich hatte Zeit, mich zu unterhalten. Was macht er denn so in euren CVM? Ja, Hauskreise, das ist alles Hauskreise. Und was macht er? Immer die stereotype Antwort, Austausch. Ja, wie Austausch? Ja, Bibel lesen, Austausch. Aha. Alle Hauskreise. Aha. Und er hat mich so die Wut gepackt, der heilige Zorn. Sag ich jetzt mal, beanspruche ich jetzt mal. Und als ich dann zu Worte kam und so, da habe ich dann gesagt, wisst ihr, so stiehlt man Gott die Zeit. So stiehlt man Gott die Zeit. Jahrelang kommt ihr zusammen. Was hat denn eure Umwelt davon? Ja, so für unseren Alltag. Ist da nichts da. Nur alles voller Ausreden. Eure Umwelt muss doch direkt was davon haben. Ja. Und dann ist mir das Bild gekommen. Also ihr kluckt so zusammen. Eigentlich solltet ihr rausfliegen können, irgendwie Sendung und so. Dann ist mir das Bild gekommen von der Raupe und dem Schmetterling. Die Raupe ist ja der zukünftige Schmetterling. Der Zustand der Raupe ist die Fressphase des Schmetterlings. Der Schmetterling, den nippt nachher nur noch so ein paar kleine Tröpfchen da von Nektar oder so. Die Raupe, die frisst ein Blatt nach dem anderen. Das ist die Fressphase des Schmetterlings. Und dann kommt die Metamorphose der Raupe und dann wird sie Kraft der Nahrung, die sie vorher vorgenommen hat, Schmetterling. Der fliegt und der legt dann auch wieder die Eier. Und dann ist mir das Bild gekommen, unsere Hauskreise, die meisten Hauskreise, die ich kenne, ich will ja nichts verallgemeinern, und die Hauskreise, die ich kenne, die meisten Hauskreise, die ich kenne, geistlich gesehen, von der Missio Dei hierher gesehen, tote Raupe. Denn die Raupe stirbt, wenn es nicht zur Metamorphose kommt. Das ist der Tod der Raupe. Jetzt sind die fromm zusammen, habe ich denen gesagt, fromm zusammen. Von der Missio Dei her gesehen seid ihr tote Raupe. Naja, Schmetterlinge sollt ihr sein. Wieder Eier legen, wo Leben rauskommt. 3 Jahre würde ich ja sagen, für einen Hauskreis sich gründet, herrlich. Halleluja. Ja? Da gehe ich glatt in den Kölner Dom und singe ein Te Deum. Ne? Wenn ein Hauskreis sich gründet, aber wenn der sich nicht dahin entwickelt, ein missionarischer Hauskreis zu sein, ja, dann lebt er nicht seine Bestimmung. Ja? Und das kann man nur leben. In dieser überschaubaren Zelle, in Zellgruppen, in Cellgroups nennen sie das da, in Lateinamerika oder da in Korea, Cellgroups, ja. Mein Daumen ist ein Glied einer Zellgruppe. Und weil er organisch verbunden ist, darum lebt er. Keine Leiche. Viele unserer Gemeinden sind, wenn das permanent Einzelglieder sind, physisch natürlich sehr lebendig, aber geistlich gesehen, ich weiß, ein hartes Bild, aber geistlich gesehen sind sie, diese Einzelteile, Leichenteile. Und der Leib als Ganzer, Leiche. Darum hat ja Paulus immer darauf beharrt, vom Leib zu reden. Und der große Schweizer Theologe Adolf Schlatter, der hat gesagt, das bitteschön ist kein Bild, sondern das ist die Gemeinde, ein Leib. Der Schlatter, das war der 50 Jahre vor uns all diese Dinge schon gesehen hat. Tja, und das sind so diese Propheten, die wir gesteinigt haben, sozusagen, ohne einen Stein anzufassen. Ja? Das sind die Propheten, die nicht gehört werden. Das ist so, ja, so dieses, das Töten der Propheten auf unblutige Weise. Einfach ignorieren, einfach nicht lesen, einfach nicht hinhören. Das ist das. Schlatter, das war ein Prophet. Als Bibellehrer war der Prophet. Der hat diese Dinge gesehen. Der hat auch einem Gottesdienst gelitten. Dass sie da alle sitzen, ich habe eben gesagt, wie Kartoffelsäcke, das hat er gerade nicht gesagt. Er war halt ein bisschen höflicher. Ich komme ja aus Arbeiterkreisen, das redet man halt so. Und der kam aus Akademikerkreisen, aber der Sache nach hat er selber gesagt. Da sitzen und nichts sagen dürfen. Und so, ja. Ah, ich habe so viel geredet jetzt. Wer hat noch Fragen, bitte?
Hast du eben gesagt, was bei den Beerdigungen hast du die Leute versucht? Mhm. Mhm. Ja, wo ist jetzt der Pfarrer? Mhm. Ich finde es gut, aber ich finde es doch schwierig. Ja? Also ich habe meinen Vater ist beerdigt worden und war wahrscheinlich kein Christ.
Mhm. Ja, ist ein ganz ernstes Thema, schwieriges Thema. Ja, was ist deine Frage? Hast du eine Frage dazu?
Bitte?
Hast du eine Frage dazu, oder?
Ja.
Ja. Ich kann dann immer nur sagen, Ich kann ja nicht sagen, dein Vater hat nicht geglaubt, also ist er verloren. Ja. Ich kann immer nur sagen, man weiß ja nicht, was in den letzten Minuten noch in ihm vorgegangen ist. Wenn jemand mir das besorgt fragt, dann erzähle ich die Geschichte, die Klaus Vollmer mir erzählt hat. Klaus Vollmer ist euch noch ein Begriff, ne? Der hatte Kontakt mit einer adligen Frau, ganz fromme Frau, und deren Sohn, der war eben gottlos. Der hatte ein Pferd, der ritt viel. Und dann ist er vom Pferd gestürzt und war tot. Und diese Frau war unendlich verzweifelt, was wird mit ihm sein. Und dann sagt sie, das kann man jetzt für mystisch oder magisch halten, die sagt, sie hat geträumt, dass ein Engel im Traum zu ihr spricht und sagt, zwischen Sattel und Erde war noch Gnade. Diese Geschichte erzähle ich dann. Wer weiß denn, ob nicht zwischen Sattel und Erde bei deinem Vater auch noch Gnade war. Der hat mitbekommen, dass du Christ bist. Ja? Und wer weiß, wie du dich noch freuen wirst, wenn du in die Ewigkeit kommst und merkst, puh, da war Gnade. Ja? Wie oft ist dann doch das letzte Wort Jesus oder so, wenn man schon so viel davon gehört hat oder so. Ja. Also wir können ja niemanden, über niemanden ein Urteil reden. Aber ich habe dann ja auch die Frage gestellt in der Friedhofskapelle. Ne, ich bin manchmal an den Sarg, vor allen Dingen, das muss man unwahrscheinlich behutsam fragen, sehr liebevoll, auch leise im Ton, wo ist er denn jetzt? Ja, also auch sehr anteilnehmend, ja. Aber da muss man auch mal sagen, wir müssen doch mal drüber reden, wenn nicht jetzt, wann sonst, ja. Und dann steht da der kleine Sohn von dem, also der Groß, wo der Großvater war gestorben, nicht? Und dann steht da der kleine Sohn, der einzige, von dem ich den Eindruck habe, der stimmt mir zu, der macht so, ja. Und dann muss ich mal sagen, das kannst du doch nicht glauben, dass dein Sohn auch mal vermodert oder nicht, manchmal habe ich auch gesagt, dass der mal zum Würmerfraß ist, das kannst du doch nicht wollen. Nee, das wollen tust du es nicht, ja. Ja, dann nimm das doch mal ernst, dass da einer sagt, du bist geboren zum ewigen Leben, ja, und so. Dein Sohn ist nicht Würmerfraß, der ist Ebenbild Gottes. Und glaubst du denn, dass Gott sein Ebenbild so verrecken lässt und das war's dann? Nein, er hat seinen Sohn gegeben, nochmal, dass der gerettet wird, ja. Und nun überleg doch mal, ob du nicht begreifen kannst, was das für dich bedeutet. Also ringen um ihre Herzen. Nie einen harten Ton. Und wenn sie auch hart reagieren, dann ja von Herzen traurig reagieren. Aber nicht keine Streitgespräche über sowas oder so, ja. Und manchmal erfährst du nicht, was geworden ist. Aber dann denke ich immer, wenn der mal stirbt, der hat den Namen Jesus schon mal so gehört, dass er so, und dann habe ich, das mache ich immer gerne, in Verbindung bringen mit ihren eigenen Kindern. Das tut dann furchtbar weh, der Gedanke, der wird mal auch von Würmern gefressen, ja? Und darum kommen ja Frauen viel schneller zum Glauben, weil denen das viel tiefer geht. Ja, die wollen, dass ihr Kind in den Himmel kommt, an den sie nicht glauben. Ja, aber das wollen sie doch und so. Also da müssen wir dann auch mal ganz getrost diese Dinge auch berühren. Ja, und das ist keine dummen Tricks, das ist einfach, das entspricht der Wirklichkeit und der Wahrheit. Ne? Manchmal erzähle ich dann so eine kleine Geschichte, habe ich im Fernsehen gesehen, vor gar nicht langer Zeit. Eine Dokumentation über Maria Callas. Wem ist der Name noch ein Begriff? Nicht? Also wir Gebildeten. Ne? Wir unter den Gebildeten. Maria Callas war im vergangenen Jahrhundert die große Sopranistin aus Griechenland. Bildschön und eine Stimme. Man hat die Stimmbänder untersucht. Die hatten eine ganz besondere Struktur. So hat noch nie einer gesungen. Und dann diese Schönheit. Wie ein Engel, wenn die da sang. Also die Callas, das war den Namen zu nennen, war Musik, weißt du. Die Colors, die muss man mal gesehen haben, die muss man mal gehört haben und im Fernsehen, psch, die Colors und so, das war die Colors. Das war die, dann die Dokumentation. Ja, und dann kommt ein eleganter Herr die Gangway eines Flugzeugs herunter und hat eine Urne im Arm. Und so erzähle ich das dann auch. Und da war sie drin, die Colors mit den Stimmbändern, da war sie drin. Wisst ihr, was das ist? Wenn das alles ist, dann ist das würdelos. Dann ist das würdelos. Und wisst ihr, wie in Deutschland? Das bürgerliche Gesetzbuch beginnt mit welchem Satz? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ach, ist das Würde des Menschen? Nee. Und dann stelle ich noch die Frage, Würde? Wie kann der Mensch von sich behaupten? Wie kann er seine Würde behaupten? Also ich kenne mich ein bisschen bei Fußballern aus, habe das schon gemerkt. Am Ende des Jahres wird immer der Fußballer des Jahres gekürt. Habt ihr mal gehört? Fußballer des Jahres, ne? Und wisst ihr, wer das bestimmt? Der Fußballer, ne? Ich bin jetzt der Fußballer des Jahres, oder was? Ist doch lächerlich. Nein, die FIFA. Hier, Schweiz, ne? Ihr Schweizer, ne? Ja. Die FIFA bestimmt, wer Fußballer des Jahres wird. Das heißt, eine höhere Instanz, nur eine höhere Instanz ist in der Lage, Würden zu verleihen. Auch die Würde, Fußballer des Jahres zu sein. Und wer verleiht die Würde, wer verleiht die Menschenwürde? Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt das deutsche Grundgesetz. Behauptet es nur. Da muss man doch fragen, wer verleiht denn diese Würde? Das schweigt es sich aus. Keiner kann sich eine Würde selber verleihen, das geht nicht. Wer ist die Instanz, der uns Menschenwürde, die Instanz, die uns Menschenwürde verleiht? Wer? Die Zeitgenossen glauben nichts. Ihr lieben Zeitgenossen, sage ich dann, dann ist das auch nichts mit der Menschenwürde. Und das wisst ihr doch alle. Braucht doch bloß in die Zeitung zu schauen. Ist doch würdelos, was da passiert. Wir müssten doch mal nachdenken, ob da nicht doch eine Instanz ist, die Menschenwürde verleiht. So, und jetzt kannst du vom Schöpfer reden, der uns zum seinem Ebenbild gemacht hat. Und als das Ebenbild Gott wegläuft, sie wollten sein wie Gott. Das ist die Selbstvergottung des Menschen. Da geht alles wieder den Bach runter. Und dann kommt der, der sich selber den Menschensohn nennt. Und das war eine krasse Selbstbezeichnung damals, als er auftrat, da wusste jeder, der sagt ja, er wäre der von Daniel 7. Von diesem Menschensohn, den Gott als Richter über die Menschheit gesetzt hat. Der nennt sich so. Tja, und dann kommt der würdelose Mensch und haut ihn ganz schnell ans Kreuz. Ganz schnell weg, der muss entsorgt werden. Den nicht. Den kriegt keine Kreuzigung tot. Und dann sage ich noch der Gemeinde, wisst ihr, was der noch kurz vorher sagt? Der muss ja seine Peiniger verfluchen. Und weißt du, was er sagt? Vater, vergib ihnen. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Der betet für seine Peiniger. So. Und kein Wunder, dass das Grab die nicht halten kann. Das lässt Gott nicht zu, wie er auch nicht zulassen will, dass du von Würmern gefressen wirst und das war's dann. Das lässt Gott nicht zu. So musst du mit den Leuten reden. Ja. So. Puh. Ja, sag, ich mach nachher eine Nachversammlung. Wenn ihm gehören, wenn du jetzt in dir gespürt hast, dem will ich gehören. Dann komm dahin. Und dann kommen sie. Also ernst werben um die Herzen und so weiter. Jetzt bin ich ein bisschen abgeglitten vom Thema, glaube ich, aber macht ja nichts.
Jetzt hat er noch Fragen dran.
Hat er noch Fragen drauf?
Eine sicher, von heute vom Bischof.
Was heißt das, Gemeinde am Predigtdienst beteiligt? Wir haben Hammeln bekommen.
Halb sechs auch.
Halb sechs, ja.
Pass mal auf, wenn ich das, ich habe das mal gerade ein bisschen niedergeschrieben, wenn ich das gerade finde,
weißt du, dann bin ich, dann komme ich nicht ins, ins Reden, weißt du? Wie heißt das? Gemeindebeteiligung. Ich schwenke jetzt um, jetzt bin ich der Professor und halte eine Vorlesung. Ne? Die neue Predigtkultur, Fußball, das ist Konzentration auf das eine große Ziel. Diese Einseitigkeit bündelt die Kräfte und verschafft allen Beteiligten zugleich eine Vielfalt an Glücksgefühlen, Begeisterung und Erfahrung, natürlich auch Enttäuschungen und Schmerz. Und das alles, weil man nur eines will, Tore schießen und siegen. Dabei ist man geradezu hungrig nach neuen Erkenntnissen. Wo lässt sich was dazulernen? Wir Österreicher, wir sind ja verliebt in euren Trainer da, ne? Ja, also Marcel Koller, also Mann, der... Also es kann sein, dass ich die erste Ehekrise bekomme. Meine Frau ist natürlich für die Österreicher. Und ich habe doch noch ein deutsches Herz und... Puh, der wird mir gefährlich, der Marcel Koller. Ne? Gut, also, man ist hungrig nach neuen Erkenntnissen. Ich weiß das so ein bisschen, ich bin mal mit Bundesligaspielern zu einer Sportlerfreizeit für Profisportler in Amerika gewesen. Habt ihr mal den Namen Felix Magath gehört und so? Also mit denen habe ich ein paar Wochen verbracht. Ne? Und da haben wir also immer über den Herrn Jesus geredet, so. Und deswegen weiß ich so ein bisschen, wie das so auch da läuft. Also wo lässt sich was hinzulernen? Wie kann man besser verteidigen oder erfolgreicher stürmen? Sobald etwas überzeugt, wird es auch schon trainiert. Solange, bis es in Mark und Bein übergeht. Um die Umsetzung des Neuen geht es. Und immer wieder um die Umsetzung. Das hat einigen heute gefehlt. Gut, dass ich jetzt die Chance habe, das noch nachzutragen. Und jetzt, das erinnert an hebräisches Denken, an biblisches Fühlen und Handeln. Der Heilige Geist ist ein Praktiker. Das ist der Satz eines Gottesmannes, eines Bekannten, den ich aber im Moment nicht mehr weiß. Der Heilige Geist ist ein Praktiker. Seine Leidenschaft ist die Konkretion. Gottes Gedanken drängen zur Gestaltwerdung. Das gepredigte Wort drängt zur Tat. Gottesdienst ist bei uns Reden und Hören, Woche für Woche, Reden und Hören, Woche für Woche Theorie. Das macht etwas mit der Gemeinde. Da stumpfen die Seelen ab. Die Hebräer denken zusammen, was wir trennen, nämlich Wort und Tat. Der hebräische Begriff für Wort, wisst ihr wie? Daba. Der hebräische Begriff Daba heißt Wort. Zugleich heißt das auch Begebenheit, Geschehnis und Tat. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist ein Zusammenhang. Das Wort setzt ein Geschehen in Gang. Sonntag für Sonntag hören wir im Gottesdienst eine neue Predigt. Dann folgt das Amen. Was folgt nach dem Amen? Da muss doch was geschehen. Was wird da in Gang gesetzt? Nicht? Was heißt Amen noch so? so sei es. Ich frage dann immer, wer ist es? Was ist mit es gemeint? Ja? Das, so soll es geschehen, sagt man auch und so. Ja, was ist es jetzt hier? Ne? Wer macht denn jetzt, dass das geschieht? Ja, wer macht das, dass das jetzt geschieht? Ja, wie, was geschieht? Ja, ja, ja. Was folgt nach dem Amen? Könnte man viel sagen. Da muss doch etwas geschehen. Was wird da in Gang gesetzt? Oft dauert es keine Stunde und die Predigt ist weg. Einfach vergessen. Nicht? Du hast 10 Stunden an der Predigt gearbeitet und nach einer halben Stunde ist sie vergessen. Da kann aber nicht stimmen. Wieder der unvermeidliche Rudolf Bohren. Jeden Sonntag läutet es zum Gottesdienst. Ihr könnt das Läuten ja in Anführungsstriche setzen. Ne? Jeden Sonntag Gottesdienst, da tritt der freikirchliche Pastor auf die Kanzel. Das geschieht mit der gleichen Regelmäßigkeit wie das Auftauchen der Müllabfuhr am Donnerstag. Ja, so grob seid ihr Schweizer. Also, ich weiß ja nicht, also könnt ihr nur, nicht? Also, typisch Schweizer. Also, wie die Müllabfuhr am Donnerstag, dieses Funktionieren der Kirche verführt zur Gedankenlosigkeit. Gerade das Funktionieren der Kirche verführt viele Christen, nicht über die Kirche, also kann auch Gemeinde sagen, nachzudenken. Warum sollten sie auch? Sie brauchen ja auch über die Müllabfuhr nicht nachzudenken, solange diese funktioniert. So. Das folgenlose Funktionieren unserer Predigtkultur widerspricht dem Heiligen Geist, der wie gesagt ein Praktiker ist. Dass das, was wir hören, getan werden will, dass das getan werden will, ist oft unklar. Wir verkopften Leute hören ein Bibelwort und fragen, was das wohl bedeuten mag. Die Frage, die die Bibel provoziert, lautet, was sollen wir jetzt tun? Das entspricht dem hebräischen Fühlen. Wir haben aus dem dynamischen Lehrt sie halten ein leichenblasses Lehrt sie gemacht. Und zwischen beiden klaffen Welten. Wo ist der Benni? Benni, wo bist du? Nicht? Das in deinem Sinne, nicht? Zwischen beiden klaffen Welten. Lehrt sie halten heißt, lehrt sie es zu tun. Lehrt sie auch, wie man es tut, damit sie es tun. Ein Tun von Herzen ist gemeint, aus Liebe zu Gott und den Menschen. Das Lehren und Lernen in unseren Gottesdiensten ist so anders, dass man von Lernen im biblischen Sinne kaum reden mag. Wir hören, hören, hören. Wir hören viel zu viel. Die Gemeinde bleibt stumm, darf im Gottesdienst nicht nachfragen. Kommentare zur Predigt sind unerwünscht, ebenso das Äußern einer gewonnenen Erkenntnis. Seltsam, dass sich diese Art, einmal eingespielt, so lange fast widerstandslos halten konnte. Der Theologe Adolf Slatter, euer Theologe, schreibt 1931 sein Buch »Der Aufstieg der evangelischen Kirche von der Reformation zur Gegenwart« und da keimt die Verwunderung auf. Zitat, »Einer spricht im Gottesdienst, nur einer. Irgendwelcher Austausch ist ganz unmöglich. Die einzige Weise, wie die Gemeinde zustande kommt, ist das, wie die Gemeinsamkeit zustande kommt, ist das Lied. Aber auch unsere Lieder sind sehr häufig Betrachtungen, die die einzelne Seele über sich anstellt. Also rein individualistisch. Zitat Ende. Am nächsten Sonntag wieder großes Thema und Appelle. So wird die letzte Predigt durch die heutige verdrängt und in einem Jahr werden 50 bis 60 Predigten an die treuen Gemeindeglieder gerichtet, vielleicht noch 40 Bibelstunden, das sind bald 100 Botschaften. Bestimmt für ein Fass ohne Boden. Inflation der Wörter. Mit folgenlosen Kurzpredigten abgespeist zu werden, nicht was ist schon eine halbe Stunde, ist würdelos. Bei mir darf ich ja nur noch 20 Minuten reden, ne? So lange dauert gerade die Einleitung. Muss ich aufhören. So. Das ist würdelos. Die Seele braucht mehr. Dem Beter des alten Bundes ist Gottes Wort kostbarer als Gold, süßer als Honig. Wer es hat, hat unermesslichen Reichtum. Psalm 119, Vers 10. So, den Reichtum scheint bei uns kaum noch jemand zu finden. Viele suchen woanders, was ihre Sehnsucht stillt. Dabei waren sie in der Kirche doch so nah dran. So nah und doch so fern. Das ist meine Situation. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Jesaja 23. Um solche Wirkung zu erzielen, wird dem Wort in unseren Gottesdiensten 30 Minuten zugestanden. Mehr lässt unsere Predigtkultur nicht zu. Der Aufwand um das Zustandekommen der Predigt und ihr schnelles Vergessen macht keinen Sinn. Da wird weder das Wort noch die Gemeinde ernst genommen. Wir hören Gottes Wort, ohne uns über seinen verbindlichen Charakter im Klaren zu sein. Die unverbindliche Predigt ist eine Beleidigung des Höchsten, als liebe er es zu reden, ohne etwas zu wollen und ohne etwas zu sagen. Würde die Gemeinde ernst nehmen, was die Predigenden Sonntag für Sonntag an Appellen von sich geben, sie wäre heillos überfordert. Die auf der Kanzel aber erwarten kaum, dass man sie ernst nimmt. Und die Gemeinde weiß, dass sie es kaum erwarten. Es ist, als gäbe es zwischen denen, die predigen, und denen, die zuhören, eine heimliche Absprache. Ja, wir predigen, aber ihr dürft euch bitte nichts dabei denken. Es ist ja nur eine Predigt. So sind denn unsere Gottesdienste weniger vom Heiligen Geist als von der Atmosphäre einer Unwirklichkeit erfüllt. Theateratmosphäre. Hören ohne das Gehörte in Tun umzusetzen, erzeugt eine Scheinwelt. Eine kirchliche steht hier, christliche Scheinwelt. Hören ohne Gehorsam führt zur Verstockung. Unser System gibt der Gemeinde keine Möglichkeit des Gehorsams, muss sie doch am nächsten Sonntag neue Appelle verkraften. Die vielen Reden ohne Konsequenzen führen zur geistlichen Lähmung. Und der unvermeidliche Rudolf Bohren: Die Tibetaner haben Gebetsmühlen und wir haben Predigtmühlen. Ja. Zitat Ende. Wir dürfen kein neues Thema behandeln, bis das letzte verstanden und umgesetzt ist. Anderenfalls signalisieren wir, dass es uns mit dem vorigen Thema gar nicht ernst war und mit dem jetzigen auch nicht. Die Schätze des Wortes Gottes liegen in der Tiefe, wir aber surfen auf der Oberfläche. Und wenn wir einmal tiefer eindringen, gibt es kein Verweilen, kein gemeinsames Nachsinnen und Nachfragen, Wiederholen und Vertiefen. Unsere Predigtkultur steht gegen den Geist der Schrift, gegen die biblisch-hebräische Absicht. Zitat von Otto Michel. Ist euch Otto Michel noch ein Begriff? Den Älteren vielleicht? Ja, es war ein großer Hebräer, nicht? Kann man sagen. Hebräisches Denken, Otto Michel, will immer ins Gedächtnis rufen und einprägen. Hören wir den normalen Prediger, so fällt der Mangel auf. Man kann nicht in die Tiefe führen und wiederholen. Man will möglichst wenig einprägen. Das hebräische Denken will nicht einen geistigen Vorgang verständlich machen, sondern es will darüber hinaus geistige Vorgänge in konkretes Leben übersetzen. Unsere Predigten sind deshalb so arm, weil sie unfähig sind, das Sprechen Gottes ins Gedächtnis zu rufen und einzuprägen. Das sagt Otto Michel.
Aber das Beteiligen hast du ein bisschen angetönt, so in den Sachen, dass man vielleicht darüber reden könnte, als konkret beteiligen. Wie stellst du dir das vor?
Wo kommt jetzt? War nicht so ungeduldig. Galater 5. Geduld. Geduld. Nicht eine Gabe des Geistes. Ringe nach. Ist auch gut, dass du so. Einer ist wenigstens noch wach hier unter. So, also, das ist nicht das. Und jetzt sagt so ein Mann das. Man liest das und sagt, ja, der hat recht. Da müsste man was tun. Und dann bleibt es bei diesem, man müsste. Der Michael Herbst sagt dann immer, das sind die mystischen Christen. Die sagen immer, man müsste. Und dann bleibt es dabei. Nicht? Die mystischen Christen. Die Gemeinde muss, ich sage nicht müsste, muss Gelegenheit haben, tiefer zu graben. Das gehört es einzuprägen und umzusetzen. Darum bedarf das Wort der Wiederholung, der Einübung bis hin zur Ausübung. Da gibt es einen wunderbaren Weg. Was wir gehört haben, ist am nächsten, was wir heute gehört haben, ist am nächsten Sonntag aufzugreifen und zu vertiefen und weiterzuführen. Das alles ruft nach einer neuen Predigtkultur. Weniger Predigttexte. Weniger Predigten. Dafür geben wir dem Wort mehr Raum. Die Gemeinde hört eine Predigt und am nächsten Sonntag knüpfen wir bei dieser wieder an, graben an der gleichen Stelle weiter, sinnen mit der Predigerin, habe ich hier geschrieben, Prediger und Predigerin, das ist ja bei uns da, ne? Erneut drüber nach. Das haben wir ja euch voraus. Wir haben auch Predigerinnen. Erwecklicher sind wir dadurch nicht geworden, aber immerhin. Ne? Ja. Also, sinnen mit dem Prediger erneut drüber nach. Statt weiterhin auf der Oberfläche des göttlichen Reichtums zu surfen, tauchen wir in die Tiefe. Die Schätze werden gemeinsam gehoben. Anstelle einer neuen Predigt bekommt nun die Gemeinde das Wort. Der alte Predigttext wird wieder vorgelesen und gefragt. Worum ging es? Wisst ihr es noch? Die Hauptgedanken werden neu ins Bewegung gehoben. Sie sollen vertieft, nicht zerredet werden. Nach der Erinnerung an die Hauptgedanken schweigen wir 5 Minuten. Mittendrin mal. Wir lassen das Wort in der Stille zu uns sprechen. Einige notieren sich ihre Gedanken. Nach der Stille stellt der Gesprächsleiter Fragen, die das Gespräch eröffnen. Wie ist es euch in der letzten Woche mit dem Gotteswort ergangen? Was hat uns in der letzten Predigt froh gemacht? Wo waren wir erschrocken? Wo wurden wir zu Veränderung gerufen, zur Umkehr? Was bedeutet das für uns heute Morgen? Wer hat eine Vorstellung davon, wie das jetzt gelebt werden kann, als Einzelne, als Gemeinde? Und es wird immer hineingefragt in die Gemeinde. Habe ja keine Fahrstelle. Aber manchmal werde ich dann so als Lückenbüßer, wenn mein Pastor in Urlaub ging, im Sommer dann mal geholt, hat die 3 Gottesdienste hintereinander. Habe ich das sofort ausprobiert. Ihr ahnt nicht, was das für ein Echo hatte. Besonders das junge Volk so, zwischen 25 und 45. Ne? Klaus, das war toll. Das müsste immer sein, ja. Dass die mit rankommen. Ja? Ich stehe nicht mehr da oben, sondern gehe dann runter und so weiter. Und dann auf einmal, dann geht das. Ja? Und das ist, ihr ahnt nicht, das ist jetzt nicht nur ihre Psyche, sondern das ist der Heilige Geist. Die haben ja auch den Heiligen Geist. Die wissen ja auch was darüber. Und haben vielleicht eine völlig andere Facette schon gesehen an diesem Text, den keiner gemerkt hat, selbst der Pastor nicht. So. Und plötzlich kommt diese hinein. Auf einmal funkelt das Wort Gottes in ganz anderer Weise. Also die wenigen Male, wo ich das dann habe ausprobieren können, die haben mich so ermutigt, dass das die Sache ist. Dass das die Sache ist. Ja? Es braucht dann auf die Dauer natürlich einen guten, weisen, geschickten Gesprächsleiter, aber das lässt sich alles machen. Also, dann noch die Frage, müssen wir etwas ändern? Oder ist Beharrlichkeit anhöten? Wir legen nach 9 Erkenntnissen erneut Minuten des Schweigens ein, hören darauf, was der Geist uns sagt. Also allein zu erleben, jetzt lasst uns noch mal hören, 5 Minuten, ja, dass die das spüren, man muss da hineinhören. Also es macht was mit den Leuten, Sie hineinführen in ein aktives Hören auf das Wort. Also darum weniger Predigten. wie oft über einen Text gepredigt wird, richtet sich dann nach dem Verlauf der Gespräche. Diese brauchen gute Leitung. Jeder darf das Wort ergreifen, niemand muss es. Niemand muss befürchten, das ist wichtig als Regel, dass er namentlich gebeten wird. Nicht? Gustav, was sagst du denn? Ne? Du kriegst einen roten Kopf, weil dem nichts einfällt. Nie einen direkt fragen, ja? In der Gruppe und so. Also, niemand muss befürchten, dass er namentlich gebeten wird, etwas zu sagen. Dauerredner werden liebevoll unterbrochen. Gibt's ja auch. Das kann der Bill Heibels so gut, den habe ich ja nur mehrmals erlebt. Nicht? Das macht er, wenn einer quatscht und nicht aufhört, sagt, danke, danke, wir haben dich verstanden. Nicht so, zack, und dann ist aber Schluss. Ne? Also. Ja. Die Gemeinde bekommt ein Gespür. Die Gemeinde bekommt ein Gespür für die Tiefe des Wortes Gottes. Ihr Hören wandelt sich. Bald haben welche die Bibel dabei. In Amerika gang und gäbe, ja. Auch Schreibstift und Papier. Kirche wird spannend. Die Gemeinde weiß sich ernst genommen. Der Besuch steigt. Das bricht sich um, besonders in der jüngeren Generation. Die Alten haben vielleicht noch etwas Schwierigkeiten, aber die allermeisten, die ein bisschen ja, missionarisches Herz haben, die finden das auch gut. So haben wir es erlebt. Und wie geht es denen, die predigen? Sie erleben, dass die Gemeinde, der das Wort erteilt wird, für Überraschungen gut ist. Ja? Was da für überraschende Dinge kommen. Dafür werden die Diener und Dienerinnen am Wort entlastet. Sie haben viel mehr Zeit, über dieses eine Wort Gottes zu staunen. Viel mehr Zeit. Davon hat die Gemeinde den Segen und ihre Mitmenschen im Dorf auch. Vielleicht wird das nicht auf Anhieb gelingen. Man beginne zunächst vielleicht mit einem Predigt-Nachgespräch. Die Predigt endet mit einer herausfordernden Frage. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Bereich, wo weiter über die Predigt gesprochen wird. Der Prediger ist dort und stellt sich den Fragen. Irgendwann aber verlagern wir das alles, wie beschrieben, in den Gottesdienst. Nicht immer so die Hauruck-Methode, aber schön führen und leiten in diese Dinge hin. Und ich kann euch sagen, wir werden uns wundern, was das bringt. Ja? Es gibt nicht viele Hinweise, wie die Gottesdienste waren im Neuen Testament. Aber ein Standardvers gibt es. 1. Korinther
14, 26.
Ja. Was steht da?
Ja, wenn er zusammenkommt, hat jeder eine Lehre, eine ja. Baum, ja. Psalm.
Jeder hat was. Jeder bringt was bei, ja? Und die haben auch das Wort vorher gehört. Und das ist das. Das ist das. Das ist das. Ja, und wenn ihr sagt, ja, wir haben jetzt, ich habe da 1000 im Gottesdienst, dann würde ich sagen, dann mach kleine Gruppen, ne? So, immer so 30er Gruppen oder so, ne? Aber es gibt, aber dass die Gemeinde aus dieser Kartoffelsack-Existenz rauskommt, das ist so wichtig, das ist so wichtig, so, so wichtig. Also, Herr Bischof, beantwortet das ein bisschen deine Frage.
Du machst es zum Teil schon.
Du machst. Ich muss ja reden und du machst das alles.
Ich wollte nur die Bestätigung von
dir. Ach so. Ja,
die Frage ist ganz zentral.
Ja.
Und ich finde das die Kartoffelsack-Mentalität. Ja. Auf dem Land versteht man das, in der Stadt weniger, aber es ist ganz wichtig, dass wir Atmosphäre schaffen, die Leute mitdenken.
Ja.
Und dass sich das setzen kann und sie es verstehen, was es geht.
Ja.
Ja. Ich bedanke mich.
Ja. Wenn sie wiedergeboren sind, haben sie alle den Heiligen Geist. Ja? Und der steht für Pleroma, für die Fülle. Der will sich äußern. Ja? Und den immer nur sagen, was sie selber schon wissen. Ja? Das ist irgendwie, läuft er nicht richtig, dann läuft er verkehrt. Und also sie das sagen lassen, was der Text ihnen sagt. Und also das erste Mal bin ich drauf gekommen, als ich Gemeindefahrer in dieser schrecklichen Gemeinde in Uelzen war. Ach Gott, ich meine, wir Da kam ein Hauskreis auf mich zu, das waren alles sehr kluge Leute, Ärzte, Lehrer und so, ein Landwirt, die sind auch sehr klug, ob ich nicht ab und zu ihnen den Hauskreis halten könnte, den Hauskreis. Die haben reden, ja. Oh, wie ihr öfter kommen könnt. Dann habe ich gesagt, bin sogar bereit, immer zu kommen. Und das in dieser riesigen Gemeinde. Unter einer Bedingung, eine Bedingung, was meinst du, welche Bedingung das war?
Wir müssen sprechen.
Das auch. Eine Bedingung, dass wir nur über den Predigtext meiner letzten Predigt reden. Dass wir das als Grundlage nehmen. Das haben sie gemacht. Und ich kam dann immer schon sehr vorbereitet, hatte sämtliche einschlägigen Kommentare gelesen und hatte dann das Erlebnis, dass in diesem Kreis so viele neue Facetten auftauchten, die man in einem Kommentar gar nicht zusammenschreiben kann. Da habe ich das erste Mal erlebt, sozusagen, die Gemeinschaft der Heiligen, was denen alles einfällt. Ja? Das war also ganz toll. Ja? Aber dann habe ich das lange so mit mir herumgetragen, wie schön das war, bis ich langsam begriffen habe, wir müssen einfach mehr die Gemeinde zu Worte kommen lassen, dass sie das erleben und erfahren, selber entdecken und so weiter. Also, das wird ja auch aufgenommen, wenn ihr das von ihm wollt, von dem Urs, ne, war das nicht Urs? Urs, ja. Dann könnt ihr euch das ja auch da besorgen. Das hätte ich gerne zu diesem Thema noch gesagt. Du hast die Leitung.
Ich würde gerne noch schnell einhaken mit den Beteiligten. Wenn man davon ausgeht, dass es ein Prozess ist, wo sich die Menschen einbringen und mitdiskutieren, auch Fragen stellen können, das bedingt auch, dass sich Menschen mit Gottes Wort auseinandersetzen. Mhm. Ich denke, da liegt auch viel Land brach. Mhm. Die Menschen haben es total verlernt. Mhm. Sich selbst mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, weil für das ist der Pfarrer da. Mhm. Und ich glaube, das braucht parallel auch einen Prozess, dass man unsere Gemeinde wieder halt in diese Mündigkeit und Selbstständigkeit hineinführt, Gottes Wort zu lesen, auf sich üben.
Also ich bin davon
überzeugt, diese Kleingruppenzeiten ziemlich stehen.
Ich habe da jetzt an dieser Stelle keine Erfahrung, kann mich aber sehr bedenken, dass Menschen plötzlich dann anfangen, Menschen das erstmal selber mit sozusagen darüber nachdenken, dass genau sich das ereignet. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits, wenn ich das kurz sagen darf, war ich eine Zeit lang für mein Glied, ich habe ja diesen Dienst in Österreich hatte ich keine Gemeinde, da war ich ja nur Leiter des Werkes für Evangelisation und Gemeindeaufbau im Missionarischen Dienst in Österreich. Aber ich hatte einen Pastor. Dieser Pastor, darf ich mal so sagen, das wird ja nicht weiter verbreitet, darf ich auch mal so sagen, war, ist der unbegabteste Pastor, den ich je erlebt habe. Er war Maurer gewesen, hatte irgendwo auf einer Bibelschule in Glasgow da was gelernt, Englisch hat er gelernt. Also das war so quälend, er kriegt bis heute keinen Satz richtig raus. Ja. Ich habe ihn wirklich gern gehabt und geliebt. Und ich habe gedacht, wenn der predigt, dann tat mir alles weh. Ja. Wirklich, also ich muss nicht wohin gucken, Gott. Und so. Ja. Und der hat eine persönliche Erweckung erlebt als Pastor. Und hat für sich das Bibellesen und das Bibellesen und Beten ganz neu entdeckt. Ja. Nicht bei mir. Das war passiert und dann kam ich. Ja, man hinter seinen schrecklichen Predigten. Und zum Schluss, jetzt will ich euch kurz noch sagen, was ich heute Morgen in der stillen Zeit erlebt habe. Und noch einmal konnte reden, besser auf jeden Fall, und hat erzählt, was er da erlebt hat. Fast nach jeder letzten 5 Minuten, da war er. Das siehst du? Alles andere war furchtbar für ihn und für uns. So, und das ist in der Zeit lang so. Und dann kommt einer auf ihn zu nach dem Gottesdienst und sagt, Friedrich, könntest du mir das mal erklären, wie du das machst? mit der stillen Zeit und mit dem Gebet. Das würde mich mal interessieren. Kannst du mir das erzählen? Und sagt Frederik, also hier zwischen Tür und Angel geht das nicht. Das ist ein bisschen längeres Gespräch. Man hat seine Zeit. Wenn man als Geschäftsmann da unterwegs ist, der sagt, ja, geil, das nächsten Sonntagnachmittag um 3. Na ja, gut, nächsten Sonntagnachmittag um 3. So, jetzt kommt er ja noch ein Gottesdienst dazwischen. Ne, an dem nächsten Sonntag steht er wieder auf der Kanzel. Ich war dabei. Und dann sagt er, kommt auf den Gedanken und sagt das auch. Da hat mich einer gefragt, ob ich ihm das ein bisschen erzählen könnte mit dem Bibellesen, mit dem Beten. Und wir treffen uns jetzt heute Nachmittag um 3, wenn einer vielleicht auch daran interessiert ist, der kann ja kommen. Nachmittag um 3 schaut seine Frau oder die Fahrfrau aus dem Fenster und sagt, Friedrich, was ist denn da los? Ja, warte. Ja, da unten stehen 80 Leute. Dann 80 Leute. Und wollte das mitnehmen. Und dann hat er denen das erklärt. Und dann hat er gesagt, ich mache das ja so. Ich habe das viele Zeitheft. Da gibt es irgendwo am Bodensee, gab es so ein Wort des Lebens oder irgendwo, was weiß ich mehr. Ihr habt so Bibel.
Starnbergersee.
Bitte?
Starnbergersee.
Ja, genau. Da gibt es so Bibel.
Genau.
So eine Hefte da. So, und dann hat das Tage ich immer so rein, was das Wort mir sagt. Und dann auch mein Gebet schreibe ich auch. Und dann hat er gesagt, wir könnten das jetzt zusammen machen. Nicht? Dass ihr auch alle so ein Heft bekommt. Und dann, ja, und dann treffen wir uns in stillen Zeitkreisen. Meinetwegen die Hausfrau morgens und irgendwann einmal in der Woche, Männer abends, Jugendliche nachmittags oder so. Und dann sind etliche stille Zeitkreise entstanden. Und in der ersten Zeit gehörte ich auch dazu, weil das war zu Anfang meines Dienstes und da hatte ich auch gar nicht so viele Termine. Ne? Gehörte ich auch dazu. Also, stille Zeitkreise. Und allein dieses, und ich bin wirklich bei dir, dieses hat zu einer Gemeinde geführt, dass ich heute sagen muss, ich kenne viele Gemeinden, evangelische Gemeinden in Österreich. Ich kenne keine Gemeinde, die so geistlich, so wach und lebendig ist, wie diese Gemeinde. Und wenn du da ins Haus kommst, das ist ein langer Flur, da stehen so, an der Wand sind da überall die Fotografien, die Gruppenbilder von den ehemaligen Konfirmanden. Ja? Und wenn du die siehst, in einem Dorf, das fluktuiert nicht so, die sind alle noch da. Auch so lange ist mir auch, ja. Also, die sind alle noch da. Er hat weiterhin gestottert und gestammelt und die Kirche wurde immer voll. Ich bin praktisch. Aber das war das, ja. Das ist das Eigentliche. Von daher müsste es kommen. Ja? Also wenn der Herr das schenkt, dass ich nochmal eine persönliche Entdeckung habe, ja, das könnte man machen. Ne? Mit ein bisschen Erfolg. Friedrich war ohnmächtig, aber er hat Erfolg.
Felix, soll ich noch was sagen? Nein.
Ja, zehn Minuten.
Ja, wenn ihr eine Frage habt, bin ich ja gerne bereit.
Oder hast du noch etwas vielleicht von den Neuesten?
Von wem?
Also wir haben ja mal geschrieben noch von den Neuesten, so Entdeckungen, Erfahrungen über das homiletische Seminar Skript.
Achso, das kleine homiletische Seminar. Tipp ist, also ich habe auch ein homiletisches Seminar, bin normale Prediger, würde ich gerne mal zu euch kommen. Und eines wisst ihr ja schon, habe ich ja schon gemerkt, aber eines könnte man ja noch lernen, vielleicht auch die Jüngeren. Und dann habe ich ein Seminar für junge Evangelisten, nicht? Könnte ich auch gerne mal. Also das ist homiletisch. Das andere ist das Seminar, in dem wir arbeiten, von dem ich eben sprach, Theorie in die Praxis umsetzen. Und wie gesagt, da haben wir so mehrere Themen. Das eine Thema, dass wir den Wert der Wertschätzung, Gott ist ein Wertschätzer, ja? Dass wir das sozusagen wirklich einüben und ausüben. Und da machen wir sogar richtige Aufgaben dann. Wir reden das etwas theoretisch, was dahinter steckt, Bibelworte, die uns dahin führen. Und dann kommt die Aufgabe.
die ganze nächste Woche, seid mal ganz wach und versucht, Menschen Wertschätzendes zu sagen. Nicht heucheln, nicht schmeicheln. Aber der Grundsatz heißt, wenn du etwas Gutes über jemanden denkst, lass es ihm doch wissen. Sag's ihm doch. Sag's ihm doch, ja. Und wenn wir da einen Mund bekommen, ihr ahnt nicht, was wir da auslösen. Was wir an Freude auslösen. Und wie das für euch zurückkommt. Ja, wie die Leute sich nachher freuen, wenn sie dich sehen. Es gibt Leute, wenn ich mit denen eine Stunde zusammen war, bin ich so ein kleiner Wicht. Da gehe ich aufrecht mit dem Zylinder unterm Teppich lang. Ja, oh meine Zeit. Und dann gibt es Leute, da fühle ich mich so aufgewertet, so angenommen, so, so froh gemacht. Ja? Und ich habe ja in meiner ganzen Kindheit sowas nicht erlebt. Bin mit dem Satz aufgewachsen, was aus dem wohl noch mal wird. So. Meine liebe Tante, die konnte nichts dafür. Und das war eben so. Und das war also, ich habe viel Demütigendes erlebt. Auch ganz früh noch in der Kindheit so. Ich habe da eine Biografie geschrieben, die liegt da hinten, glaube ich. Ich habe nur eins mitgebracht, nur um es euch mal zu zeigen. Ist sie weg oder was?
Ja.
Nein, hier klaut einer. Da liegt sie. Also das ist die Biografie, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Unterwegs fand ich nach Hause Stationen einer Durchreise, da steht das alles drin. Als ich 3,5 Jahre war, da war ich schon in 16 Waisenhäusern und Pflegestellen. Und wie es dann weiterging, weiß ich nicht, weil das Tagebuch meiner Mutter dann schließt. Und ich habe viel Schweres als Kind erlebt und bin immer niedergemacht worden eigentlich. Doch, ne? Immer niedergemacht worden. Puh. Und Gott aber ist ein Wertschätzer. Und das steht auch drin, in der Schule, das war auch ganz schrecklich. Ich war wirklich schlecht, ich war auch lange nicht zur Schule gegangen, wegen der Kriegsereignisse, wir wohnten in Berlin. Dann kam ich nach Westfalen, war ein halbes Jahr nicht zur Schule. Und wenn du überhaupt nicht irgendwie auffällst durch Gutes, dann wirst du ein Rüpel, ich war ein kleiner Rüpel. Und so. Und da war also mein Lehrer, der hat mich gehasst. Und ich habe ihn auch gehasst. Und dann bin ich versetzt worden in die nächste Klasse. Nicht, weil ich das wert gewesen wäre, aber es wurden in dem Jahr alle versetzt, weil so viel Unterricht ausgefallen war wegen des Bombenalarms. Es wurde immer, die war ja immer unterbrochen. So kam ich plötzlich in die dritte Klasse. Und da war Dora Frische. Die wusste nichts von mir. Und so, von dem Rüpel. Und damals, es gab nichts zu lesen. Wir hatten nur ein Lesebuch. Und ich hatte da so eine Lust zu lesen. Ich habe so oft das Lesebuch gelesen abends. Das konnte ich auswendig. Und wenn du das Lesebuch schon mal auswendig kannst, bist du auch ganz gut nachher in Deutsch und so. Und irgendwann, da kommt der Lehrer, der mich gehasst hat, sein Schulleiter, kommt rein, spricht mit Dora Frische, schaut zur Seite und sieht mich plötzlich. Sein Gesicht verfinstert sich, wie ich das schon kannte. Wie ist der denn? Und ich wusste, jetzt geht's wieder los. Ne? Da sagte Dora Frische, Klaus, der macht sich gut. Ich habe da gesessen, ich habe das nicht für möglich gehalten. Klaus, der macht sich gut. Das kann nicht wahr sein. Klaus, der macht sich gut. Also, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Aber ich hatte das Gefühl, aber heute noch das Gefühl, dieses kurze Lob, hat mir die Kindheit gerettet. Ich bin explodiert wissensmäßig. Ja. Alles wollte ich tun. Alles für Dora Frische. Alles für Dora Frische. Seltsam, 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 seltsam. Das Lob macht so viel aus. Gib es zu, wenn man dich ehrlich lobt, das geht sehr tief.
sind. Warum geht das so tief? Ich habe da so meine Theorie. Kann ich euch hier mal vorlesen. Ich habe ganz hinten das nochmal aufgegriffen mit der Dora Frisse. Da ganz zum Schluss sage ich nochmal, das habe ich übrigens geschrieben für meine Urenkel, die ich gar nicht kenne. Für meine Urenkel, die ich nie kennenlernen werde. Ich weiß nicht, ob die nochmal überhaupt mit dem Glauben zu tun bekommen. Weiß ich ja gar nicht. Aber eins weiß ich, wenn die ein Buch von ihrem Ururgroßvater in die Hände bekommen, das lesen sie. Das habe ich so geschrieben, dass sie daran zum Glauben kommen könnten. Bis hin, wie ich durch mit dem Übergabegebet und so bei den Fackelträgern und alles sowas. Ja? Das steht da drin. Also ich lese mal diesen kleinen Abschnitt. Die andere Station meiner Durchreise, an die ich noch einmal denke, ist das Lob meiner Lehrerin. Seltsam, dass es so viel bewirken konnte, dass ich meine, es habe mir die Kindheit gerettet. Ich glaube, dass im Loben ein Geheimnis liegt. Fühlen wir uns doch durch ein echtes Lob seltsam tief berührt, als träfe uns ein Funke aus einer schöneren Welt. Du weißt dich angesehen, wertgeachtet, auch lieb gehabt, umarmt, von Herzen gewollt. Warum tut es so gut, gelobt zu werden? Beim Bibellesen habe ich es entdeckt. In der Ewigkeit wird gelobt. Das Himmelreich ist des Lobes voll. Was es dort sonst noch zu tun gibt, ist weniger bekannt. Wahrscheinlich werden wir dort keine Maschinen mehr konstruieren und keine Autos bauen. Keine Bücher werden geschrieben. Langweilig wird es dennoch nicht, darauf möchte ich wetten. In der Ewigkeit, das steht oben an, wird Gott gelobt. Darum ist es das Beste, jetzt während unserer Reise dorthin schon damit anzufangen. Überraschenderweise werden dort aber auch wir Menschen gelobt, von höchster Stelle. Zitat 1. Korinther 4. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wenn du gelobt wirst und andere lobst, dringt ein Funke aus der ewigen Herrlichkeit in unsere Zeit. Darum ist unsere Seele, werden wir gelobt, so seltsam berührt. Der Grundton der Heiligen Schrift aber ist das Gotteslob. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Wenn wir das tun, Gott loben, tut das auch etwas mit uns. Gott wird nicht größer im Universum, wenn wir ihn loben, aber größer in uns und damit unter den Menschen. Gottes Lob kommt aus einem Herzen, das den Ewigen lieb hat. Liebende loben sich. Gott lieben und loben, auch in den schweren Zeiten der Durchreise. Das ist es. Dadurch bekommt unser Leben einen geheimnisvollen Glanz. Das Schönste kommt noch. In allem, was Gott lobt, strahlt es schon in unsere Welt. Also das meine ich mit dem Loben. Das hat was mit der Ewigkeit zu tun. Davon bin ich überzeugt. Ne? Glaube ich wirklich. Ja, das versuche ich auch, also Menschen Gutes sagen. Also nicht so formelhaft, du bist ein netter Kerl oder sowas, sondern wie, es gibt dieses Buch von Westermann, Gottes Lob in den Psalmen, kennt ihr das? Klaus Westermann, Gottes Lob in den Psalmen. Und da wird gesagt, der Beter lobt Gott für das, was er ist und für das, was er tut. Also auch immer die Konkretion, du hast getan, du hast gegeben. Also immer auch den Leuten, sobald du etwas merkst, wenn einer was getan hat, das gefällt dir. Sag es ihm auch ganz konkret, du, das war gut, dass du das so gemacht hast oder so. Das hat etwas mit der Weise Gottes zu tun, denn Gott ist ein Wertschätzer. Ja? Und das sollten wir sein, Wertschätzer. Also dieses Buch kann man kaufen, darf ich auch immer sagen, kostet glaube ich 15 Euro, und hat schon die zweite Auflage, hat also doch für manche interessiert. Und ja, ein paar Streiche meiner Jugend sind auch dann. Gut.
Bruder Klaus,
Bruder Felix,
Onkel, Bruder. Du hast dein Herz für uns weit geöffnet.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Ich schlage vor, dass 2 bis 3 Personen uns im Gebet leiten, so als Abschluss, bevor wir dann zum nächsten Punkt gehen. Hilf uns auch, dass wir doch das eine oder andere auch umsetzen und mitnehmen und praktizieren. Amen. Amen.
Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der sich selbst gesendet hat in Jesus Christus und auch in deinem Geist. Danke, dass du uns in diese Sendung hineinnimmst. Und ich bitte, dass du uns hilfst als Kirche, als dein Bodenpersonal, ebenfalls Gesandte zu sein. Dass wir das nicht nur hören, nicht nur darüber wissen, sondern es auch ganz konkret umsetzen. Dass wir auch den Mut haben, unsere Kirchen, wo wir drin sind, mitzunehmen auf diesen Prozess, Gesandte zu sein in dieser Missio Dei. Ich bitte dich, dass du uns auch einen langen Atem gibst, das Durchhaltewillen, dran zu bleiben. Du weißt, es ist nicht immer einfach, Neues zu wagen. Viele Leute schätzen es, die Tradition so zu belassen, wie sie ist. Und alles Neue ist immer ein Wagnis und auch Unsicherheit. Ich bitte einfach, dass du uns den Mut gibst, Neues zu wagen. Dass du uns den Mut gibst, wie Petrus aufs Wasser zu steigen, unsere Komfortzonen zu verlassen, unsere Sicherheitszonen zu verlassen und dorthin zu kommen, wo du bist, wo du rufst. Und ich bitte dich, dass wir über den Umständen stehen dürfen, dass wir uns nicht leiten lassen von Stimmen, die was dagegen haben, sondern dass wir unsere Augen auf dich gerichtet haben und dass dein Blick uns verändert und uns auch die Kraft gibt, als Gesandte in diese Welt Menschen auf dich aufmerksam zu machen, Menschen für dich zu gewinnen, Menschen zu retten.
Herr, erbarm dich all dem, was tot ist, und der Weg ist durch deinen Geist zu neuem Leben.
Amen. Gut, 2-3 Minuten Pause, frische Luft und dann seid ihr dran, Informationsplattform, Persönliches mit uns teilen. 18 Uhr. Thank you.